Ein herzliches Willkommen zu dieser Sendung von Michael Lührmann. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Hörerinnen und Hörer. Auf die Knie, fertig, los. So hieß eine Serie vor einigen Monaten bei Radio Horeb mit Pater Paulus Maria Tautz von den franziskanischen Brüdern von der Erneuerung. Da ging es darum, was ist Gebet und wie bete ich eigentlich richtig? In der Gebetsschule der großen Heiligen. Wie haben Sie gebetet? Pater Paulus Maria Tautz hat dort nachgeforscht und ihn begrüße ich ganz herzlich bei uns hier im Studio in Balderschwang.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, heute wollen wir wieder einen anderen großen Heiligen betrachten, der uns ein Lehrmeister im Gebet sein kann. Der heilige Bernardin von Siena. Heute ist nämlich sein Festtag, der 20. Mai. Und er starb am 20. Mai 1444 in Aquila, wo er dann auch begraben wurde. Schon 6 Jahre später wurde er heilig gesprochen. Ganz ungewöhnlich. Dieses Leben, dieser große Heilige, der auch, ich mal sagen, eine richtige Wende gebracht hat, in nicht nur im Franziskanerorden, sondern eben auch im Hochmittelalter. Die Zeit, wie ich mal sagen, vor der Reformation, eine sehr kritische Zeit, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Und er wurde am 8. September 1380 in Massa Maritima in der Toskana in eine berühmte Familie hineingeboren. Aber die Eltern starben schon früh, er war früh in Vollwaise, wurde dann von seinen Tanten aufgezogen. Ganz interessant, dieser große Mann wurde nur von Frauen erzogen und die haben ihn anscheinend sehr, sehr verwöhnt, hat nämlich ganz früh alle seine Zähne verloren, höchstwahrscheinlich von vielen Süßigkeiten, die er bekommen hat. Aber dadurch ist auch eine Güte in ihm entstanden, ein Verständnis für Menschen, Interesse an Menschen, Interesse an Politik, an geistlichen Leben, und er gibt sich ganz, als die Pest ausbrach in Siena, der Pflege dieser Mitbürger, die betroffen wurden. Und er opfert sich auf, seine ganze eigene Gesundheit, selbstlos. Und dann wird er selbst krank, aber überlebt ganz knapp, weil er höchstwahrscheinlich noch jung ist und die Kraft hat. Und er merkt aber das Wirken Gottes in seinem Leben. Und so lässt er sich von Gott berufen, er sagt ja zu diesem Anruf und er wird ein Franziskaner und nicht nur einfach ein Franziskaner, sondern er geht in diese berühmte Observanz-Kloster-Einsiedelei bei Siena. 1402 tritt dort ein und das ist ein Bergkloster, eine richtige Einsiedelei am Rande von Siena, was heute eine Kathedrale ist oder ein Dom, also wird er natürlich groß ausgebaut. Ist wahrscheinlich auch mitten in der Stadt mittlerweile. Ich habe es noch nicht besucht, aber ich habe einiges darüber gehört. Und dort fängt er an, in diesem Gebet, in dieser Stille, in diesem Leben der Buße, des Verzichtes, ja der Zurückgezogenheit, immer mehr auf Gott zu hören. Und wird ein großer Meister, ja, der Betrachtung, der Kontemplation, des Gebetes, der Stille, denke ich mir, alles das, was vielleicht auch unsere tiefe Sehnsucht ist heute, aber was sehr, sehr schwierig zu erreichen ist. Wiederum am 8. September, das ist übrigens ein sehr interessanter Termin für ihn, ein Datum, was immer wieder wiederkehrt in seinem Leben. Der 8. September 1403, da legt er seine Ordensgelübde ab. Damals war das üblich, gleich einem Jahr später nach dem Noviziat wird das alles erledigt. Man hat nicht lange gewartet. Ein Ja war ein Ja, ein Nein war ein Nein. Nicht mal wie heute, wo man praktisch 5, 6, 7 Jahre braucht, ich mal sagen, um sich so auf ein Gelübde vorzubereiten, was natürlich auch Sinn macht, aber die Menschenleben waren auch kürzer damals, also sie mussten sich schnell entscheiden. Es war praktisch, ja, ein Einschuss-Entscheidung. Und wiederum ein Jahr später, genau am gleichen Tag an seinem Geburtstag, wurde er zum Priester geweiht. Also alles sehr, sehr schnell. Er war auch hochgebildet. Deswegen denke ich mir, konnte er alles sehr schnell absolvieren und zum Priester geweiht werden. weil er höchstwahrscheinlich eben durch seine Bildung, durch seine Redegewandtheit, er war nämlich auch Rechtsanwalt, wurde er berufen, dass er Volksprediger werden sollte. Das war eine große Auszeichnung, höchstwahrscheinlich auch ungewöhnlich für so einen jungen Mitbruder. Und er wurde nach Siena gesandt, nach Pavia. Und wiederum ist er an der Pest erkrankt. 1411, das war ja praktisch dieses verrückte 15. Jahrhundert, wo, ja, wie ich mal sagen, ein Drittel der Bevölkerung von Europa weggerafft worden ist durch die Pest. Aber er kann wiederum knapp der Pest entkommen und er zieht sich wieder ins Gebet zurück. Ganz interessant. Er weiß, dass Gott was Besonderes mit ihm vorhat. Normalerweise sterben die Menschen. Sie haben keinerlei Schutz. Damals. Es gab nicht mal Seife, keine Hygiene. Also, einige sagen ja, das war das goldene christliche Jahrhundert, das Mittelalter, ja. Aber ohne Zahnärzte, ohne Schmerzmittel, ohne Hygiene. Also nein, danke. Da ziehe ich doch dieses vor, aber sie hatten eben viele Vorteile in geistliches Leben. Aber wir werden auch nochmal hören, dass es auch eine große Krise gab in diesem Jahrhundert und jedenfalls der Bernardin von Siena eine große Rolle spielen wird für die Erneuerung der Kirche in der damaligen Zeit. Das ist ja auch mein Thema, unser Thema, der Franziskaner der Erneuerung. Deswegen haben wir das auch voll in den Namen hineingelegt, was natürlich ein hoher Anspruch ist, oder? Dass man für die Erneuerung arbeiten möchte, das heißt eben, dass man sich selbst immer wieder neu erneuert. Also, das ist schon, ich mal sagen, ein Widerspruch oder besser gesagt, ein Wortspiel, sich selbst immer neu erneuern. Und jedenfalls überlebt er diese Pestkrankheit. Er zieht sich nochmal ein paar Jahre zurück, diesmal ins Gebet, in die Einsamkeit. Und ab 1416 zog er dann wirklich aber als Bußprediger durch ganz Oberitalien, wo seine Predigten gegen den Sittenverfall bis zu 30.000 Zuhörern fanden und anzogen. Das muss man sich vorstellen, der hatte keine Zähne, die hatten keine Lautsprecher, die mussten sich irgendwo hinstellen, wo es irgendwie einen Widerhall gab. Die hatten schon Erfahrung, aber ich will mal sagen, solche Hilfsmittel wie heute hatten die nicht. Also der musste wirklich mit einer lauten Stimme da losreden und, ich mal sagen, gute Stimmbänder haben. Und die wurden höchstwahrscheinlich eingeübt durch langes, langes, lautes Predigen. Diese Predigten ging 4 bis 5 Stunden. Das kann man sich heute kaum noch vorstellen, aber es gab eben kein Fernsehen. Wenn wir heute sagen, die normalen Durchschnittsbürger schauen 4, 5, 6 Stunden Fernsehen am Tag, dann kann man auch mal 4, 5, 6 Stunden der Predigt zuhören, oder? Das war damals wie so ein Unterhaltungsprogramm, aber denke ich mir eben, ein erbauliches. Und er rief dazu auf, dass sie eben, ich mal sagen, Dinge des Stolzes wegwerfen, alle Ablenkung ihres Lebens, die kleinen Götzenbilder, die sie haben, also Spiegel, Götzenbild der eigenen Person, ja, dieser Narzissmus, der in sein eigenes Spiegelbild reinschaut, in diesen Brunnen und dann sich in sich selbst verliebt, hineinspringt und ertrinkt. Ich denke mir, das ist ein ganz großes Bild für unsere Zeit. Ein Psychologe nennt diesen Narzissmus oder Narzissten mittlerweile Nazis. Ich komme schon ganz durcheinander. Es gibt Nazis und Narzis. Also, und dieser Dr. Marz sagt, das ist fast das Gleiche. Also dieser extreme Egoismus, das wird fast zum Faschismus. Also, und dieser Bernardin von Siena ermutigt die Leute, das alles auf den Scheiterhaufen zu werfen, wie zum Beispiel Kartenspiele, Schachspiele. Oh Mann, da müssten heute auch ja Mitgliedskarten von Fußballclubs da reingeworfen werden und so weiter, wo man sehr, sehr viel Geld und Zeit verbringen kann. Also besonders scharf warnte er sich an den Geldwucher und das darf man nicht vergessen, im Mittelalter waren Zinsen angesehen als eine große Sünde. Und ich denke mir, das ist auch irgendwie richtig, weil Geld eigentlich kein Geld machen kann, nur harte Arbeit. Und die haben das angeprangert, diese Geldanhäufung, überhaupt dieser Geldgebrauch, nämlich eine Machtanhäufung, die sehr, sehr gefährlich ist. Und damit kann man sehr viele Menschen manipulieren. Und dann eben die öffentliche Unmoral der Mächtigen, die eben dann wirklich auch diese Macht durch Geld ausgenutzt haben. So, er hat sich nicht nur Freunde gemacht dadurch, wie man sagen kann, aber die Menschen haben in ihm einen Hoffnungsschimmer gesehen. Und ein zeitgenössischer Schriftsteller hat die Predigten des heiligen Bernardin von Siena wie als wenn der Frühling in die Welt gekommen wäre bezeichnet. Also als wie ein zweiter Frühling nach einem kalten Winter der Herzlosigkeit, dieser furchtbaren Pesterkrankung, diese vielen Opfer. So, der Heilige redet nicht nur gewandt von Jesus, sondern er handelt auch dementsprechend. Und das ist heute eigentlich unvorstellbar, was dieser Mann erreicht hat, natürlich mit Hilfe von vielen Helfern, vor allen Dingen auch des Franziskanerordens. Sie eröffnen viele Waisenhäuser, auch durch diese ganzen Waisen, die entstanden sind durch diese Krankheiten, Hospize, Spitäler, Geldinstitute für Arme, Apotheken für Arme. Ganz erstaunlich, was entsteht in einer relativ kurzen Zeit. Und ein Augenzeuge des Heiligen berichtet, Ehebrecher begannen ein neues Leben. Öffentliche Sünder kehrten zur Kirche zurück. Arme und Waisen fanden Aufnahme in Heim und Familien. Kriege und Familienfäden wurden beendet. Ordnung und Ruhe zog in die Städte und Dörfer ein. Das sagt dieser Augenzeuge von diesem großen Heiligen. Um den ganz Italien zerreißenden Streit zwischen den großen Familien Welfen und Ghibellinen zu beschwichtigen, das war noch nicht nur diese eine Familie oder die zwei Familien, es waren ganze Städte, die sich bekriegt haben. Es gab diese Stadtstaaten, die hatten ihre eigene Währung, die einen gehörten zum Papst, die anderen gehörten zum Kaiser. Es war ein Durcheinander in den Stadtstaaten Italiens, die aber damals eben sehr hoch entwickelt waren gegenüber Deutschland. Aber es gab eben sehr, sehr viele Fäden, Auseinandersetzungen, sehr viele Opfer. Und der Bernardin von Siena, ein echter Friedensstifter im Herrn, sagte, das kann nicht so weitergehen. Und dieser Stolz, diese Familien, der dann sich ausgedrückt hat in diesen Familienwappen, die überall angebracht worden sind, so als Machtdarstellung, hat er eingetauscht und ja umgedreht, wie ich mal sagen, in dieses wunderbare Christusmonogramm JHS. Das werden wir noch mal ein bisschen näher erläutern später. Und er geht auch in diese Casinos. Und man kann sich vorstellen, wenn man sein Leben total umändert, also die, wie ich mal sagen, die Soldaten, die Ritter, die davon leben, dass sie angehört werden wie Söldner für solche ganzen Streitigkeiten zwischen Stadtstaaten und Familien, wenn die auf einmal arbeitslos werden, das ist auch gefährlich. Ja, und da fängt er an, ein ganzes System zu entwickeln, dass diese Menschen, die eben eigentlich von der Sünde gelebt haben und vielleicht sogar gut gelebt haben, dass sie ja einen Kompromiss eingehen können, dass ihnen geholfen wird, dass sie trotzdem ehrenhaft leben können. Und was macht er? Er lässt Werkstätten einrichten, wo die Menschen, die von der Sünde gelebt haben oder vom Krieg, anfangen, ihr ganzes Können, ihre, ja, Kraft, die sie haben, Arbeitskraft in die Produktion von diesem Namen Jesu einzusetzen, also in Stein gehauen, in Tücher gefärbt, aufgezeichnet. Also das war eine regelrechte, ich mal sagen, groß angelegte Kampagne und das war richtig industriell, haben die das gemacht. Also es gibt heute noch Zeugnisse davon, wo ganze Regionen, ja, überhäuft wurden von diesen Namen Jesu, von diesen Christusmonogrammen JHS. Also Eine wunderbare Idee. Er war nicht nur ein guter Sprecher, er war auch ein Erfinder. Er hat vieles, entwickeln können für die armen Leute und nicht nur für die Armen, sondern eben die auch ihr Leben ändern wollen. So ist eine sehr interessante, Methode für unsere heutige Zeit auch. Denke ich mir, was machen Menschen, die eine starke Bekehrung erleben? Wie soll es dann weitergehen, wenn die sich total umkehren, auch in ihrem Lebenswandel, wie sie Geld verdienen müssen? Also, der Bernardin von Siena hat es drauf gehabt und hat nicht lange gedauert, da wird er Generaloberer des Ordens und er führt mit Hilfe von vielen Mitstreitern diese große, neue, strikte, ordensregelte Observanz ein. Das Observanz heißt einfach nur Beobachtung, der strengeren Beobachtung der Regel für des heiligen Franziskus. Es gab einen großen Streit damals auch, aber er merkt, wir müssen einfach ernst machen mit einer strengeren Regel. Dieses Leben des Hochmittelalters macht uns einfach soft, hat uns aufgeweicht, verwässert. Wir brauchen eigentlich wieder eine Rückkehr zu Jesus und nicht einfach nur mit Worten, sondern auch mit einer strikten Regel, mit Ordnung, ja, und Verpflichtungen, Verbindlichkeiten. Über 500 Klöster schließen sich dieser observanten Bewegung an. Der Papst gibt dem Bernardin von Siena das Ordenssiegel. Das gab ein bisschen Streitigkeit natürlich, weil die Konventualen, die damals, die große Herrscherkaste war, von Franziskanern, die immer noch heute auf San Francesco sitzen oben, auf dieser großen Felsenkirche in Assisi. Sehr, sehr gute Brüder, aber damals gab es eben Streitigkeiten. Okay, wer ist hier der Boss? Wer hat's Sagen? Und ihnen wird das Ordenssiegel weggenommen und dem Bernardin von Siena gegeben, weil der Papst damals gemerkt hat, hier liegt höchstwahrscheinlich die Zukunft des Ordens in dieser Observanz, in dieser Beobachtung der strengeren Regel. So, und er macht nicht nur einfach, steckt sich den Ring an oder sowas, sondern eben er sagt, wir müssen verantwortlich und radikal leben. Wie geht's? Wir müssen die Einsiedeleien beleben, wir müssen das Gebetsleben erneuern. Alles hängt vom Gebet ab. Und das macht der Bernardin von Siena, er belebt die ganzen Einsiedeleien erstmal um Assisi herum, dann woanders auch. Und die berühmteste davon ist die Carcerie, das heißt einfach nur Kerker. Und das waren damals so Höhlen, wo der heilige Franziskus mit seinen ersten Gefährten gelebt hat. Und diese lässt er ausbauen, bis heute noch sehen die aus wie Schwalbennester am Felsen. Und er ermutigt die Brüder, dort viel Zeit zu verbringen. Dass sie im Gebet sich erneuern, hinhören lernen, was möchte der Herr uns sagen. Und dann eben in das Tal gehen, wo die Menschen gelebt haben, und dort zu predigen. Was sie von Gott gehört haben, dann zu sagen, zu verkünden. Sonst bleibt die Botschaft leer. Sehr, sehr klug. Und er wird von Neidern der Ketzerei beschuldigt. Er muss sich verantworten. Es sind ungefähr 2-3 Päpste, die ihn sogar, dann zum Schweigen verurteilen. Er muss in die Einsamkeit zurückziehen. Er darf nicht mehr predigen und er nimmt das Los an, demütig an. Er hätte auch viele aufwiegeln können. Er hatte viele Anhänger gehabt, kann man sich vorstellen, gerade unter den einfachen und armen Leuten. Aber er nimmt dieses Urteil an, in Demut. Und es wird wiederum ihm zum Gewinn, weil er wiederum lernt, wie geht's den Menschen, die ungerecht behandelt werden, den Menschen, die verbittern, einfach durch die Ungerechtigkeit des Lebens. Durch Krankheit oder durch andere Ungerechtigkeiten, durch Streit in der Familie. Und später wird er sein ganzes Predigen ändern. Er wird immer gütiger, immer barmherziger und immer liebevoller in seinen Worten und dadurch immer auch beliebter. Wir wollen jetzt eine kurze Pause machen und einfach Musik hören, die aus dieser Zeit stammt, und dann geht's weiter. Let's
Herzlich willkommen zurück zu der Sendung Spiritualität. Heute mit dem Thema in der Gebetsschule der Heiligen. Pater Paulus hat uns gerade schon berichtet und er wird jetzt das Thema fortführen und ich begrüße ihn nochmal recht herzlich, Pater Paulus.
Ja, grüß Gott. Wollen wir gleich wieder einsteigen? Jedenfalls diese Päpste, die den Heiligen Bernardin von Siena zum Schweigen gebracht haben, werden dann seine besten Freunde. Also der Reihe nach wird er wieder eingeführt und sogar wollen sie ihn dreimal zum Bischof ernennen. Und er lehnt immer dankend ab und er sagt, ganz Italien ist meine Diözese. Und er wird wieder dieser Wanderprediger, dieser große Bußprediger des Hochmittelalters. So, er wird dann eben auch der Generalobere des Ordens, aber 1442, zwei Jahre vor seinem Tod, legte das Amt nieder und möchte wieder auf die Predigtreisen gehen. Aber er ist so geschwächt, dass er auf dem Esel reiten muss. Wer sich ein bisschen auskennt, deswegen ist das hier genannt, weil die Franziskaner nicht reiten dürfen. Das hat Franziskus gesagt, aber auf dem Esel reiten, das geht noch. So ein bisschen wie Jesus, aber auf dem Pferd, das war zu fancy, also zu, wie ich mal sagen, feudal. Ne? Franziskus wollte jegliche Machtdarstellung vermeiden. Und der Bernardin von Siena, ein großer Nachfolger des heiligen Franziskus, macht das genauso. Auf dem Weg nach Neapel erkrankt er und dann stirbt er in Aquila und wird genau dort beerdigt mit großen Ehren. Und es wird sogar eine Totenmaske von ihm gemacht, der erste der damaligen Zeit mit Namen und Rang, der eine Totenmaske bekommt, kann man auch heute sehen. Also, und sein Nachfolger im Franziskanerorden wird der große, auch Heilige dann später, Johannes Capistrano, der natürlich auch, ich mal sagen, ein Bußprediger wird, vielleicht auch ein bisschen kämpferischer als der Bernardino von Siena. So, der Heilige Bernardin wird dann dargestellt auf heiligen Bildern als hagerer, dünner Franziskaner, dem die Zähne fehlen. Also das ist interessant, ein bisschen eingefallener Mund, die hatten noch kein Gebiss damals, also aber man sieht schon die Güte in seinem Gesicht, das Schmunzeln, ja. Und denke ich mir nochmal verstärkt durch die fehlenden Zähne, dass er irgendwie immer gelächelt hat. Und er trägt eben ein Bild von dieser Sonnenscheibe mit dem Strahlenkranz und mit der Inschrift JHS auf diesen Darstellungen. Oder manchmal eben mit der Heiligen Schrift oder diesen drei Bischofsmitren oder Stäben, die er abgelehnt hat. So, was hat's jetzt mit dem Christusmonogramm JHS auf sich? Da will ich noch ein bisschen stehen bleiben, warum überhaupt dieser große Verehrung zum heiligen Namen Jesu. Ist natürlich alles biblisch und der Heilige merkt, in dieser schwierigen Zeit brauchen wir ein Heilmittel. Und es ist interessant, dass Gott zu jeder Krankheit, die uns plagt, immer ein Heilmittel schenkt. Wir das nur entdecken müssen. Wir müssen es nur annehmen können. Und der heilige Paulus schreibt ja im Kolosserbrief 3,17, alles, was ihr in Werken und Worten tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Das ist wie so ein Gütesiegel. Tut alles, was ihr macht den ganzen Tag über, was ihr sagt, auch denkt, tut es im Namen Jesu Christi. So ein guter Weg dahin ist, einfach ein Kreuzzeichen zu machen, ist übrigens das kürzeste Gebet. Und dann wissen wir, jetzt tun wir erstmal alles im Namen Jesu. Gerade wenn man wenig Zeit hat im Auto oder so, beim Zugfahren, jetzt gebe ich den Tag, der jetzt beginnt, dem Herrn. Ich habe nicht viel Zeit, ich bin schon wieder in Hetze, ich bin spät dran, aber das schaffe ich noch. So, und der Name spielt eine große Rolle. Das ist wie so ein Geheimcode, den wir ja auch ein Geschäftsleben haben, irgendwie muss man Namen eingeben oder sowas, ein Kennwort, genauso kann man das auch sehen, der Name, der rettet, der Name Jesu. Und Adam soll ja den Tieren und Pflanzen Namen geben. Das ist Genesis 2,3. Und damit bekommt er von Gott eine Autorität. Also er wird in diesen Garten Eden hineingeworfen, kann man sagen, aus Schlamm gemacht. Und dann sagt Gott, bebaue und behüte diesen Garten, gib den Tieren und Pflanzen Namen. Und wie du sie benennst, so möchte auch ich sie benennen. Also Gott hält sich an diese Autorität, kleine Autorität des Adams. Aber er bekommt diese Autorität und Verantwortung. Er soll auf diesen Baum aufpassen, ne? Was dann natürlich dann später verschläft. Aber damit bekommt er eine Autorität und auch so in unserem Leben, wenn wir einem Kind einen Namen geben, dann ist das auch irgendwie ein Eigentum. Ist ja eigentlich, wie ich mal sagen, erstaunlich, dass Eltern ein Kind Namen geben können und damit, wie ich mal sagen, auch Verantwortung übernehmen. Oder Verliebte sagen den Namen des Geliebten als Kosenamen. Später dann vielleicht sogar ein bisschen als, was sagen, als Schmerznamen, oh je. Aber normalerweise ist das wirklich, wie ich mal sagen, wie so ein Zauberwort. Auf einmal wird alles bunt. Es kommt Duft in die Luft, ja. Und auf einmal verändert sich mein ganzes Wesen. Ich denke an einen Namen, an eine Person. Wir sind keine Nummer bei Gott, wir sind eingeschrieben in seine Hand. Für immer und ewig. Das ist eigentlich, was unser Denken übersteigt. Aber dieser Name, der drückt das aus. Und das Gleiche kann man denken, wenn wir den Namen Jesus sagen. Gott, ja, der denkt an uns in Liebe. Das ist wie so ein Duftmittel. Auf einmal werden wir ruhig. So, und diese geistige Kraft, die im Namen Jesu liegt, die hat ja Bernardin von Siena genutzt in einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Ich möchte noch ein bisschen ausholen, bevor ich das vielleicht noch erkläre mit dem JHS, diesen Buchstaben. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit. Europa war überzogen, wie schon gesagt, von Epidemien, von diesem schwarzen Tod, der Pest und von alleine in diesen Jahren von 1346 und bis 1353 wurden geschätzte 25 Millionen Menschenleben verloren. Ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Das war nicht einfach zu Ende, das ging ja weiter. Und man kann sich vorstellen, ganze Familien wurden ausgerottet. Ganze Familien, was das mit dem Besitz bedeutet, mit dem Land, wie geht's weiter, die Schule, die Versorgung, ja, die Krankensicherung. Also wer sorgt für die Kranken? Man muss sich das mal vorstellen, die Priesterseminare waren leer, die Klöster waren leer, ausgestorben. Es war eine Katastrophe. Das ist ja nicht so wie heute, dauert nicht lange, da verfielen die Dächer und die Mauern und die Fenster und so weiter. Es war ein Chaos in der Gesellschaft. So, und dann wurde noch ein Fehler gemacht. Man hat dann natürlich dann irgendwie versucht, irgendwie das zu kompensieren mit irgendwelchen Leuten. Heute würde man irgendwie sagen, okay, wir machen eine große Anwanderungswelle, aber das haben die nicht gehabt. Es gab einfach keine Leute und dann ging es darum, okay, wir müssen irgendwie das Wichtigste sichern. Man hat jeden genommen, die Gefängnisse geöffnet, jeder war willkommen, ja, auch im Orden, in der Kirche, da kann man sich vorstellen, was da für Probleme gab. Wir haben schon Missbrauchsprobleme genug. So, höchstwahrscheinlich gab es sowas auch. Und das war alles vor der Zeit von Martin Luther. Also es war eine schwierige Zeit. Praktisch genau eine Generation vor der ja großen protestantischen Rebellion, sagen die Geschichtsschreiber. Und das war natürlich ein geschichtlicher Effekt davon, dass es eigentlich zu einer Katastrophe kam. Zu einer, wie ich mal sagen, zum Schisma. So, und in dieser Zeit lebte der Bernardin von Siena sehr, sehr schwierig, viele kirchliche und soziale Probleme. Und er hat gemerkt, wir brauchen ein Heilmittel, wir brauchen ein Zauberwort. Wir müssen uns wieder verlieben, wir müssen uns wieder Christus zentrieren, wir müssen wieder auf Jesus schauen, wie das Volk Israel in der Wüste, im Buch Numeri, wo diese Kupferschlange aufgerichtet wird. als Schutz gegen die Schlangenbisse, die viele im Volk Israel getötet hatten. Also wir brauchen was Ähnliches. So, und da kommt ja auf diesen Namen Jesu, das ist natürlich nichts Neues gewesen, das ist natürlich biblisch, aber er merkt, in dem Namen Jesu ist eine tolle Kraft. Wir müssen den Namen Jesu anrufen, jederzeit, immer und überall. Wir müssen Jesus neu entdecken. Und diese Buchstaben JHS, die sind ja, würde ich mal sagen, volkstümlich gedeutet wie Jesus Heiland Seligmacher. Aber es kommt eigentlich von dem Wort, griechischen Wort Ichthus. Und das ist ja bekannt mit diesem Fisch, ja, die Abkürzung für Christen, für Jesus Christus, im griechischen Jesus. Und er nimmt einfach die ersten drei Buchstaben, Jota, Eta, Sigma. Und das Sigma hat so einen komischen Zickzack-Buchstaben und das wird dann umgedreht im Lateinischen, wie das unseres S. Also, und das soll eigentlich Jesus heißen. So, und man kann aber auch noch ein bisschen eine andere Bedeutung sehen von dem Kaiser Konstantin vor der Schlacht an der Milvinischen Brücke. Hat er diesen Traum 312 schon, wo er dann den anderen, ja, kaiserlichen Armeen besiegt und dann diesen Traum hat und dann dieses Zeichen erscheint in hoc signo vinces. In diesem Zeichen wirst du siegen. Und das macht sich der Bernardin von Siena zum Motto. In diesem Zeichen werden wir die Probleme unserer Zeit besiegen. Wir werden siegreich sein im Namen Jesu. Also müssen wir den Namen Jesu überall und immer auf unseren Lippen tragen oder überall an die Wände malen, auf die Fahnen schreiben, in die Steine reinhauen und so weiter. Und so beginnt diese ganze Produktion. Und nicht nur das, er beginnt einen ganzen Predigtfeldzug durch Italien und auch noch ein bisschen ins Ausland, Frankreich und ja, Süden von Deutschland. Das sind natürlich alles, wie ich mal sagen, verschwommene Grenzen, nicht so wie heute, darf man das nicht sehen. Das war natürlich ein großes römisches Reich, deutsche Nation, und es waren Königreiche. Und er geht, wie ich mal sagen, von Königreich zu Königreich und verkündet diesen Namen Jesu und ruft zum Frieden auf, zur Versöhnung, dass die endlich aufhören, diese Familienfäden zu kämpfen, wo viele Leute noch draufgehen. Das ist natürlich auch ein tödliches Geschäft, wo viel Schaden angerichtet wird. So, und er lässt diese Wappen der Familien austauschen, eben gegen mit diesem Namen Jesu. Und er sagt zu ihnen, ihr gehört zur Familie Jesu. Ihr seid nicht mehr eure eigene Familie, die sich rumstreitet wegen Erbschaften oder irgendwelchen Machtansprüchen, sondern ihr gehört Jesus. Und was beginnt, ist eine riesengroße auch Berufungswelle der Franziskanerorden, diese Observanz, das heißt Beobachtung der Regel, wird ganz erfolgreich, die Klöster werden wieder gefüllt mit guten Leuten, es kommt zu einer richtigen guten Ausbildung. Johannes Capistrano ist auch ein sehr hochgebildeter Rechtsanwalt. Die passen auf, dass wirklich der Ordensnachwuchs eine gute Ausbildung bekommen, dass die Kleriker gut ausgebildet werden. Es kommt zu einer, ja, einer echten Erneuerung, ein Revival, eine Belebung des hochmittelalterlichen Christentums. Aber höchstwahrscheinlich nicht stark genug. Aber so stark genug, dass die Reformation, die protestantische Rebellion, nicht nach Italien kommt. Ich denke mir, das ist ein großes Verdienst von Bernardin von Siena. So, aus dieser, ich muss sagen, Reform, aus dieser ganzen Welle, kommt auch der Jesuitenorden. Also mal gewagt gesagt, der Ignatius von Loyola, der von 1491 bis 1556 lebte, ist so fasziniert von diesem Namen Jesu, von diesem Symbol, von diesem Christusmonogramm, dass er sagt, dieser neue Orden soll auch dieses Monogramm bekommen. Und Die haben eine ganz eigene Art, das auszudrücken. Die Buchstaben eben Jesum habemus socium. Wir haben Jesus zum Gefährten. So wird das für sie ausgedrückt. Und jetzt haben wir ja einen Jesuitenpapst. Und der hat das sogar in sein päpstliches Wappen hineingebracht. Also, da schließt sich der Kreis wieder, dass eben dieses Christusmonogramm jetzt auch im päpstlichen Wappen drin ist. Und denke ich mir auch ganz bewusst als Schutz der Name Jesu für unsere Zeit, für die Probleme unserer Zeit. Wir müssen wieder Freunde Jesu werden, zurückkehren zu Jesus. Jetzt wollen wir eine kurze Musikpause machen und dann wieder zurückkehren zum Thema.
Herzlich willkommen zurück zur Sendung Spiritualität, heute mit dem Thema in der Gebetsschule der Heiligen. Und wir sind jetzt schon ganz gespannt, wie es weitergeht mit Pater Paulus Maria Tautz.
Ja, der Name spielt eine große Rolle im Namen unserer Menschheit, in unserer Heilsgeschichte. Gott, der sich selbst ja offenbart in seinem Namen zu Mose. Und ich denke auch, dass der Mose vielleicht gar nicht weiß, was er eigentlich tut, wo den Namen von Gott erbetet. Und natürlich auch, würde ich mal sagen, so als Sicherheitscode, als Kennwort für das Volk Israel. Und Gott sagt dann im brennenden Dornbusch, ich bin Jahwe, der, der da ist. Und das nochmal verstärkt wird im Namen Immanuel, ich bin für euch da. Gott mit euch, Gott mit uns, der für uns da ist. Und dieser Name Jahwe dürfte ja nicht ausgesprochen werden. Es ist interessant, auch Papst Benedikt hat das in allen Dokumenten ändern lassen und auch in Liedern, im Gotteslob zum Beispiel, angeregt, dass dieser Name Jahwe nicht mehr benutzt wird, weil es eben für unsere jüdischen Geschwister wirklich ein, ich mal sagen, ein Problem darstellt. Das ist eine Beleidigung für sie. Und was wir nicht wissen, aber was ich in New York kennengelernt habe, dass die Juden für diesen Namen Jahwe einen Spitznamen haben, nämlich Yeh Yeh. Also, und daher kommt das Hello, also grüß Gott. Ne? Also, sie haben das dann doch reingebracht in ihre Sprache, aber eben, sie verwenden eine Abkürzung. Und da sind wir schon wieder bei dieser Abkürzung, bei diesem Monogramm, also JHS, das ist die Abkürzung für Jesus. Unsere Gemeinschaft trägt ja auch dieses Siegel. Wir wollen ja auch die Gesellschaft erneuern, die Kirche erneuern, unser eigenes Leben erneuern durch eine persönliche Bekehrung und persönlich und als auch als Gemeinschaft. Und wir haben diesen Strahlenkranz, das Sonnenbild und innen drin aber ausgeschrieben Jesus. Wir wollten das nicht so, wie ich mal sagen, mit einer Abkürzung machen, weil viele Leute im Ghetto, die verstehen das nicht mehr. Was ist das? Ist das irgendwie eine Gang oder so? Sondern eben, wir haben das einfach ausgeschrieben mit Jesus. In den meisten Sprachen wird das verstanden. Und finde ich auch richtig so, weil denke ich mir, warum irgendwie was geheimnisvoll machen, wenn es auch deutlich verstanden werden kann, dass wir hier im Namen Jesu unterwegs sind. Also der Name spielt eine große Rolle. Und der heilige Bernardin von Siena möchte erstmal für seinen Franziskanerorden die Observanz, das heißt strenge Beobachtung der Regel des heiligen Franziskus, eine radikale Zuwendung zu Jesus Christus, eine Christuszentriertheit. Und ich denke mir, das ist auch für uns total wichtig, für uns persönlich, aber auch als der Westen, Europa. Wir brauchen eine Hinwendung zu Christus ganz neu. Und die zwei Grundsünden Israels, der Götzendienst und die soziale Ungerechtigkeit, hatten in dem mittelalterlichen Europa verheerende Schäden angerichtet. Also zur Zeit Jesu, zur Zeit des heiligen Bernardin von Siena. Habsucht war extrem schlimm. Der Geldgebrauch, habe ich schon gesagt, Geldwucherei, Zinsen. Damit hat man Leute arm gemacht. Casinos, Spielerei, überhaupt dieser übertriebene Geldgebrauch, Simonie, Kauf von Ämtern, kirchlichen Ämtern. Heuchelei, fehlender Glaube, mangelndes Gebet, dieser Stolz in der Gesellschaft. So, und ich glaube, das sind doch eigentlich ganz starke Probleme unserer heutigen Zeit, oder? Ich würde eins noch dazu sagen, was auch schon den Bruder Klaus so aufgeregt hat und geärgert hat, diese Völlerei. Deswegen hat er auch so stark gefastet. Und ich glaube auch, das ist so eine starke Sünde unserer Zeit. Wir haben nicht nur das Essen und Trinken, es muss mittlerweile vom Feinsten sein, wenn man zwischen Hochzeiten geht oder irgendwelchen Empfängen. In USA ist das noch krasser. Das wird dann alles irgendwie weggeworfen. Das finde ich so eine große Sünde. Aber auch diese Völlerei im Anziehen. Nicht, dass wir uns zu viel anziehen, aber so teure Sachen anziehen und zu wenig anziehen. Oder eben der Mädchengebrauch. Wir haben eigentlich alles zu viel. Wir reisen zu viel, wir reden zu viel. Also ich denke mir, das ist wirklich ein Problem der Völlerei auf so vielen Ebenen. Und denke mir, das ist eine wichtige Sache, die wir ansprechen müssen, die wir angehen müssen. Und vor allen Dingen der fehlende Glaube im Westen. Wir haben ja einen Glaubensschwund und wir sind eigentlich wie so Kleinkinder im Kindergarten, was das Glaubenswissens angeht, auch das geistliche Wissen, wie wir beten. Ich muss sagen, wir sind irgendwie zurückgeblieben, diese ganzen Hochentwicklung der Technik. Aber es kann ja alles sich ändern. So einige Leute bauen auch ihre Häuser wie Burgen aus. Ich mache ja manchmal so Hausbesuche und da staunt man nur, da ist da blanke Marmor überall und manchmal denke ich mir, wollen die nie diese Welt verlassen? Das ist doch alles nur geliehen, das ist doch alles nur für eine gewisse Zeit und für eine kurze Zeit auch nur. Aber wir leben in dieser Illusion, dass wir sehr, sehr alt werden, dass wir sehr viel Zeit haben. Ja, und wir bemühen uns ja auch, dass wir so spät und so gesund wie möglich in den Himmel kommen. Ja, und das irgendwie klappt nicht. Ich habe mal von so einem geistlichen Meister gehört, wir kraucheln alle in den Himmel, auf allen Vieren. Da können wir tun, was wir wollen. Das ist, wie Gott das erlaubt, dass wir nicht überheblich eigentlich in den Himmel kommen können. Wir müssen wie Kinder dort ankommen und sagen, wir haben gar nichts zu bieten. Wir brauchen nur Erbarmen und Liebe. So, und diese Götzen, den wir opfern, die müssen zerstört werden. So einige sagen auch, vielleicht mit dem Geld, das ist doch irgendwie das Spielzeug unserer Zeit, oder? Das muss vielleicht Gott erstmal ein bisschen wegnehmen. Ich hoffe nicht zu radikal, aber eben, dass es ein bisschen mal, wie ich mal sagen, bewusst wird, dass es alles vergänglich ist. So, jede Reform in der katholischen Kirche begann mit Ruhe, Gebet und Einsamkeit. Wir hatten ja letzten Monat den Benedikt von Nursia. Die Benediktiner werden ja auch die älteren Brüder der Franziskaner genannt. Also nach dem Wort des Propheten Jesaja 30,15. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung, nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Viele große Heilige sind zu diesen Kraftquellen zurückgekehrt. Umkehr, Ruhe, Gebet, Betrachtung, Vertrauen. Und die ersten 10 Jahre im Orden verbringt der Bernardin von Siena in diesem Bergkloster bei Siena. Und dann noch ein paar später auch durch dieses verordnete Schweigen. Und das erinnert eigentlich an heiligen Antonius und an so viele große Heilige. Der heilige Paulus, der ungefähr 6-7 Jahre in die Wüste in Arabien geht, um sich vorzubereiten für dieses apostolische Wirken. Oder der heilige Antonius eben, der ganz still und verborgen in dieser Küche, auch in dieser Einsiedelei arbeitet, bis er entdeckt wird als der große Prediger. Er tut sich nicht in den Vordergrund spielen, er wartet einfach, bis Gott den richtigen Moment findet. Gott weiß die Zeit und den Ort. So, dieses Muster gibt uns wiederum einen Hinweis, dass das Gebet absolut notwendig ist. Wir kommen nicht daran vorbei. Ohne Gebet werden unsere Aktivitäten Menschenwerke und ein Schattenboxen. Ein russisches Sprichwort, was ich ja oft im Radio schon gesagt habe, lautet: Bete und tu, was du willst. Finde ich genial. Bete und tu, was du willst. Finde erstmal Gottes Willen heraus. Bleib in Gottes Willen. Im Hinhören, im Abwarten. Und dann passiert alles andere von selbst. Der reife Apfel fällt vom Baum. Aber eben zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Nicht, dass wir einfach daran zupfen und uns das selbst nehmen können. Die heilige Mutter Teresa hinterließ diesen guten Merksatz: Ohne Stille kein Gebet, ohne Gebet kein Glaube, ohne Glaube keine Liebe, ohne Liebe kein Frieden. Und genau um diesen Frieden geht's doch. Das ist doch unser Lebensziel schlechthin. Wenn wir gesund bleiben wollen, wenn es uns gut gehen sollen, eigentlich suchen wir Frieden. Diese göttliche Gabe, das Land der Ruhe, wie das die Bibel ausdrückt, das gelobte Land, die Sonntagsruhe des Schöpfers. Da wollen wir doch eigentlich hin. So, es gibt noch ein Zeugnis vom heiligen Bernardin von Siena, dass er stundenlang, tagelang manchmal vor der Predigt, die er halten sollte, geschwiegen haben soll. Er hat dann einfach im Gebet, in der Ruhe, in der Betrachtung sich vorbereitet für den richtigen Moment, dass er durchscheinend ist für Gott, dass er die Worte Gottes spricht. Das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Für unsere Zeit immer schwieriger, wo wir ja sehr, sehr viel, ich muss sagen, reden. Man muss sich vorstellen, damals gab es kein Flugzeug, keine Maschine, keinen Rasenmäher. Also die haben noch mal mehr Stille gehabt und trotzdem mussten die auch in die Stille gehen. Wie viel mehr eigentlich wir? Aber wir tun, was wir können. Wir sind ja auch einfach auch gebunden an unsere Zeit. Und wir sind Kinder unserer Zeit. Insgesamt glaube ich, dass wir heute zu wenig beten und zu wenig Stille haben. Auch in unserer Ordensregel, die wir ja, wie ich mal sagen, in großen Städten leben, in Ghettos, wo es immer laut ist, kein grüner Baum steht, steht in unserer Regel drin, dass wir 2-3 Tage im Monat in die Stille gehen müssen. Wir haben direkt Einsiedeleien, die wir auch, ich muss sagen, auch ganz bewusst einrichten und suchen. Und dann nochmal eine Woche im Jahr. Mittlerweile wird das ausgedehnt zu 10 Tagen, 12 Tagen. Und die Oberen sind ganz großzügig, wenn ein Bruder danach fragt, weil wir merken, das ist unsere Kraftquelle. Aus der Stille kommt unsere Kraft, nach dem Wort des Jesaja. So, und das heißt eben, dass wir selbst in unserem privaten Leben solche Orte der Stille brauchen. Wann haben Sie das letzte Mal Exerzitien gemacht? Mal wirklich raus. Es gibt ja auch Klöster, die davon leben, die wir mal aufsuchen sollten. Dann gibt man ihnen ein bisschen Geld und sagt: Darf ich hier 3 Tage in Stille leben? Ich bezahle euch das Bett, ich bezahle euch das Essen. Ist ja auch gut für die Ordensgemeinschaft. Und dann, dass sie eben ihre Gabe uns geben, nämlich diesen Ort, den sie hergestellt haben, diese Umwelt, die sie mit vielen Mühen, mit ihrem ganzen Leben uns schenken können, uns zur Verfügung geben können für diese gewisse Zeit. Oder eben, dass wir Christus-zentriert leben müssen. Was ist Christus-zentrierter als die Heilige Messe? Heiligkeit hat mit Fokus zu tun, nicht mit der Zeitschrift, aber mit diesem Konzentrieren, auf die Mitte hin, auf das Wichtigste. Alles ist wichtig, aber nicht alles ist gleich wichtig. Christus ist Nummer 1. Das müssen wir immer wieder herausfinden in unserem Leben. In der Heiligen Messe wird Jesus Christus gegenwärtig. Wir erleben Golgatha wieder. Das ist sehr, sehr wichtig für unser geistliches Leben. In dieser halben Stunde erleben wir die wichtigsten Heilsereignisse in der Heilsgeschichte, nämlich das letzte Abendmahl, die Festnahme, Kreuzigung, die Auferstehung und auch die Himmelfahrt Christi. Alles in der Heiligen Messe zusammengefasst. Ein wunderbares Gebet des Sohnes zum Vater. Und wir können uns anschließen, das heißt ja aktive Teilnahme. Nicht, dass wir da irgendwie laut mitsingen oder mit irgendwas tragen müssen, sondern dass wir eigentlich Augenzeugen dieser Heilsgeschehnisse sind. Ein wunderbares Tun, was ja auch in diesem wunderbaren Trost wieder zurück auf uns kommt und das haben Sie vielleicht schon mal gemerkt in der Heiligen Messe, dass Sie froh werden. Das ist nämlich ein Werk der Gerechtigkeit. Ich nehme teil am Erlösungswerk Christi. Tut dies zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. So oft ihr das tut, tut es im Gedenken an mich. Die Kirche existiert aus drei Gründen. Dass die ganze Menschheit das Heil findet, dass Gott der Vater verherrlicht wird und dass Jesus, unser Erretter, nicht vergessen wird. Dazu zählt auch die Heilige Schrift, die in der Kirche, in den Gemeinden verkündet wird. Also vor allen Dingen eben bevor es noch die Druckkunst gab. Also sehr, sehr wichtig, und ein wunderbares Zeichen ist auch diese große Hostie des Priesters, wo ganz oft dieses JHS abgedruckt worden ist. Ich liebe diese Hostien, ich suche diese Hostien überall, wo es die gibt, gibt es nämlich nicht oft, weil es für mich ein wunderbares Zeichen ist. Hier ist Jesus gegenwärtig, der Name Jesu wird angerufen, Jesus kommt. Das ist wunderbar, Gott Immanuel, Gott ist mit uns, Gott ist hier gegenwärtig. So, und deswegen gibt es ja auch Hostien, die bluten. Ich habe ja schon mal erzählt, ich kenne einen Priesterfreund von mir, dem manchmal die Hostien bluten, und der hat mir so eine Hostie mal gezeigt, da wird es dann ganz anders und da fällt man fast in Ohnmacht. Also ich habe auch ein Foto davon, und ich denke mir, wir brauchen diese Zeugnisse, wir brauchen Zeichen des Glaubens für unseren Glaubensweg, unser Kampf, will ich mal sagen, auch in dieser Welt. Möge das Zeichen JHS, Jesus, Jesus Heiland, Seligmacher, in unser Leben kommen. Dass wir das mal ganz bewusst auch in unsere Häuser bringen. Wir haben solche Plaketten gemacht in unserer Gemeinschaft mit dem Namen Jesu drauf, in Erinnerung an diese Erneuerungskraft des heiligen Bernardiners von Siena, wo auch Ignatius von Loyola sich anstecken lassen hat. Ich will nicht sagen, dass er das geklaut hat, das Zeichen, aber er hat sich eben auch faszinieren lassen davon. Und wir wollen eben auch das verkünden, dass es uns Menschen kein anderer Name gegeben worden ist unter dem Himmel, durch den wir gerettet werden können, außer der Name Jesu. Das sagt ja Petrus in der Apostelgeschichte 4,12 zu diesen Pharisäern, die ihnen sagen, warum predigst du in diesem Namen? Wir verbieten dir das. Und er sagt, es geht nicht anders. Ich muss diesen Namen verkündigen. Wenn Sie wissen wollen, was ich so treibe in Deutschland, wo ich gerade bin, dann können Sie die Webseite aufsuchen, ostwind.zone, oder die großen Gig-Festivals, die jetzt bald kommen, wo die ganzen Vorbereitungen laufen, gigfestival.de. Da können Sie auch sich anstecken lassen von dieser großen Begeisterung an Jesus durch die Kunst, durch Musik und internationale Gemeinschaft, nicht nur von Jugendlichen, von Familien, von allen.
Vielen Dank, Pater Paulus, dass Sie uns tiefer eingetaucht haben in die Gebetsschule der Heiligen. Die heutige Sendung kann man nachhören, wie immer, im Internet unter www.horeb.org, in der Mediathek, im Podcast von Radio Horeb, dann unter der Rubrik Spiritualität. Vielen Dank, Pater Paulus. Vielen Dank unseren Hörern fürs Zuhören. Ich verabschiede mich. Michael Lührmann wünscht Ihnen einen gesegneten Nachmittag, nicht ohne noch den priesterlichen Segen von Pater Paulus.
Ja, sehr gern, das ist ein großes Privileg. Der Herr segne euch, erzeuge es euch sein Antlitz, schenke euch seinen Frieden und schenke euch Heil. Und dazu segne und behüte euch und eure Familien der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.